Moin aus Hamburg.
Und Siegen.
Und herzlich willkommen zu unserem Podcast für die Bauindustrie. Zukunft bauen. Dem Zukunftspodcast für alle, die sich für die Zukunft von Bauen und Leben interessieren. Wir sind
Martin
und Christian. Und wir werfen in diesem Podcast einen Blick auf die Zukunftsentwicklungen von Branche, Technologie und Lebenswelt. Es wird dabei um die Veränderung der Baubranche gehen und darum, was dies für uns und für die Unternehmen der Branche bedeutet. In der heutigen Folge haben Martin und ich Daniel Föst zu Gast. Er ist bau- und wohnungspolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion und seit zwei Legislaturperioden Mitglied des Deutschen Bundestages. Seit 2005 ist er Mitglied der FDP und von 2005 bis 2009 war er Vorsitzender der Jungen Liberalen in München. Von 2010 bis 2014 danach dann Vorsitzender der FDP in München und seit 2013 der FDP-Generalsekretär in Bayern. In der Bundespolitik ist Daniel Föst seit 2017 bis zum Jahr 2021 Obmann im Ausschuss für Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen und ordentliches Mitglied im Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie stellvertretendes Mitglied in der Kinderkommission und der Kommission zur Wahrnehmung der Belange der Kinder. Wie all das zusammenführt mit dem Thema Bauen und Zukunft, verrät er uns in unserem spannenden Gespräch. Hallo Martin, schön, dass wir heute in dieser Runde zusammen sind. Herzlich willkommen, Herr Föst.
Servus zusammen.
Hallo auch von meiner Seite. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Herr Föst, vom Unternehmer zum Politiker, wie kam es dazu? Erzählen Sie doch einfach mal, wie Sie in die Politik gekommen sind und nehmen Sie unsere Hörerinnen und Hörer doch mal ein Stück mit auf Ihren Lebensweg, um dann zu schauen, wie wir über den Punkt auch in die Baupolitik gelangt sind.
Ja, tatsächlich bin ich in die Politik übers Motzen gekommen. Ich meine, das kennen Sie ja auch, mit Freunden zusammensitzen, Bierchen, oh, alles Mist, alles schlimm, die können ja gar nichts, böse, böse, böse. Ähnlich war es bei mir, bis halt ein Punkt erreicht war, wo ich gesagt habe, ja, okay, gut, jetzt trittst du halt doch mal einer Partei bei, versuchst dich darum zu bemühen, dass es auch tatsächlich besser wird. Ich habe mir dann wirklich ganz trivial die Parteiprogramme durchgelesen, habe dann gemerkt, dass meine Präferenz zur FDP tatsächlich auch die Entscheidung ist. So bin ich über die Politik, übers Motzen gekommen und jetzt bin ich Mitglied im Deutschen Bundestag und mache die Bau- und Wohnungspolitik.
Sie kommen ja, wie Sie gesagt haben, aus der Familienpolitik. Wie ist dieser Sprung vom Thema Familienpolitik ins Thema Bauen gelungen?
Es ist vielleicht nicht der naheliegendste Gedanke. Ich war einer der zugegebenermaßen in der FDP eher wenigen originären Familienpolitiker, also Umgangsrecht, Unterhaltsrecht, frühkindliche Bildung, alles, was so mit Familie zusammenhängt, Vereinbarkeit von Familie und Beruf und eben auch die Wohnkosten. Und als ich mir nicht mehr erklären konnte, wie sich Familien mit mittlerem, niedrigem Einkommen in den Städten in München das Wohnen leisten können, habe ich mich mit der Bau- und Wohnungspolitik beschäftigt. Und so bin ich da praktisch über die Wohnkosten aus der Familienpolitik zur Bau- und Wohnungspolitik gekommen. Und das treibt mich auch nach wie vor stark an. Also wir müssen aufpassen, dass die Wohnkosten den Menschen nicht die Haare vom Kopf fressen. Das ist eine soziale Frage.
Wenn man dieses Thema Wohnkosten jetzt direkt mal aufnimmt, gibt es denn da strategische Ideen, Ansätze, wie man das hinbekommen kann, dass sich vielleicht in Zukunft auch, nehmen wir mal München oder Hamburg als hier im Podcast gerade vertretene Highlights, was das angeht, dass sich dort auch das Wohnen, dass das Wohnen dort erschwinglich bleiben kann? Gibt es da Ideen seitens der Politik?
Ja, würde ich schon sagen. Also wenn man mal zu den Ursachen geht, dann kann man die Ursachen unterschiedlich gut politisch angreifen. Das eine ist natürlich das billige Geld, das Investoren in den Markt treibt. Das ist eine Tatsache. Die Zentralbanken müssen jetzt reagieren, weil die Inflation hoch schnellt. Vermutet, dass dieses Problem sich abschwächen wird, das billige Geld. Das zweite ist die Angebotsknappheit. Uns fehlt da, wo die Menschen wohnen wollen, unserer Analyse nach Wohnraum. Deswegen haben wir im Koalitionsvertrag vereinbart, 400.000 Wohnungen pro Jahr. Oder wir haben vereinbart, die Möglichkeiten zu schaffen, 400.000 Wohnungen pro Jahr zu bauen. Dann dritter Punkt, wir verlieren zunehmend sozial geförderte Wohnungen. Deswegen von den 400.000 Wohnungen pro Jahr sollen 100.000 sozial gefördert werden. Das vierte Thema ist die Knappheit. Wir haben ja Knappheit von allem. Wir haben Knappheit an Bauland, Knappheit an Ressourcen, Knappheit an Fachkräften. Und da müssen wir natürlich auch gegensteuern, indem wir das Mobilisieren vom Bauland vereinfachen, indem wir über Digitalisierung, neue Technologien, die Personaleinsatz und Ressourceneinsatz vereinfachen oder ermöglichen. Und der nächste große Kostentreiber, gerade als freier Demokrat, sind diese 20.000 Regeln, Normen, Verordnungen und Vorschriften. Wenn wir da mal den Mut hätten, reinzugrätschen, glaube, da könnten wir einiges bewegen. Im Endeffekt heißt es, wer günstiger baut, kann auch günstiger wohnen.
Wir wissen ja, Sie haben in den Koalitionsverhandlungen den Rahmen mit auf den Weg gebracht, den es jetzt auszufüllen geht. Was sind da so die, Konsenshebelpunkte, die sich da herausentwickelt haben, um an diesen neuralgischen Punkten anzusetzen?
Es ist vielleicht kein Geheimnis, beziehungsweise für einige vorstellbar, dass wir unsere Freunde von den Grünen, von den SPD, den Gedanken, dass wir die Angebotslücke schließen müssen, erstmal nahebringen müssten. Also dieser Konsens, wir schaffen neuen Wohnraum, den mussten wir erstmal als Konsens definieren. Aber da ist jetzt wirklich das Verständnis da. Also es muss in Deutschland wieder mehr gebaut werden. Da können wir auch auf Vorarbeiten der Vorgängerregierung zurückgreifen. Aber dann auch das Thema Geschwindigkeit ist ein Riesenpunkt. Es ist ja eigentlich absurd, wenn Sie heute bauen, ist es durchaus möglich, dass der Bauvorgang kürzer dauert als der Genehmigungsvorgang. Und das ist ja dann alles hausgemacht. Das ist ja selbstverschuldeter Mist. Und da ist auch großer Konsens zwischen regierungstragenden Fraktionen. Geschwindigkeit, Geschwindigkeit, Geschwindigkeit. Das hilft. Time is money gilt auch in der Bau- und Wohnungspolitik.
Ja, das haben wir ja in verschiedenen Podcast-Folgen auch schon seitens der Industrie oder auch von Planern immer wieder gehört, dass das Thema Genehmigungsprozesse und dann kommen wir automatisch auch in Vergaberichtlinien und so weiter hinein, definitiv ein Painpoint ist, der anzugehen ist, denke ich mal.
Ja, wir haben leider, wenn ich das ergänzen darf, also ich wäre bereit gewesen, bei den Vergaberichtlinien deutlich mehr zu flexibilisieren. Deutschland hat ein sehr komplexes Vergaberecht, das dann trotzdem noch oder vielleicht auch deswegen auch noch streitanfällig ist. Und wenn wir einfach mal den Mut hätten, funktionierende Systeme aus anderen europäischen Ländern zu kopieren, wo zum Beispiel bei uns nicht immer nur der günstigste, Klammer auf, auch wenn es der günstigste ist, wird es dann de facto der billigste, Klammer zu, bedient wird. Man könnte einfach die Schweizer kopieren bei der Vergabe, man könnte die Österreicher kopieren bei der Vergabe. Es wäre einfach besser, es zu vereinfachen und dann auch weniger streitanfällig zu machen. Aber nur als ein Punkt. Leider sind wir da in dem Koalitionsvertrag nicht so weit gekommen, wie ich das erhofft habe.
Jetzt müssen wir das Thema ja trotzdem lösen in den nächsten Jahren. Ja. Wie machen wir denn das konkret?
Ja, also ich finde, wir fangen jetzt mal zuerst mit dem an, was Geschwindigkeit bringt. Das bedeutet, wir werden in die Baulandmobilisierung einsteigen. Die Reform des Baugesetzbuchs ist bereits angekündigt. Da wurde letzte Legislatur daran gearbeitet. Das ist vielleicht nicht so weitgehend, wie es passieren muss. Konkret heißt es, einfacher Bauland ausweisen, Bauland eigentlich eher als Baupotenzial begreifen, also nicht nur tatsächlich die Brache oder die Scholle, die man dann zubetoniert, sondern wo kann man aufstocken, wo kann man ein Gebäude umwidmen, wo kann man nachverdichten, wo ist eine Brache. Also weg von dem Baulandbegriff hin zu dem Verständnis Baupotenzial oder Potenzial zum Schaffen von Wohnraum. Und das wird dann relativ schnell kommen. Dann brauchen wir dazu Planungssicherheit. Auch das hat in den Koalitionsverhandlungen einiges überzeugen gekostet, dass nicht der Staat alles allein machen kann, sondern dass wir den privaten Sektor brauchen. Also werden wir Planungssicherheit herstellen, zum Beispiel indem wir die AFA im Wohnungsbau von 2% auf 3% erhöhen. Das ist dringend notwendig und das schafft Planungssicherheit. Und Planungssicherheit führt zu höheren Investitionen, führt zu höheren Kapazitäten. Und wie gesagt, also das, was Geschwindigkeit bringt, was Planungssicherheit bringt und was Investitionen anreizt, zum Beispiel eben auch nach dem KfW-Chaos, das entstanden ist in den letzten Wochen, ein neues Fördersystem fürs energieeffiziente Bauen.
Das hat ja jetzt zu einer gewissen Verunsicherung geführt. Wie ist denn da die Blickrichtung?
Ja, also die Verunsicherung, die entstanden ist, weil über Nacht das komplette KfW-Programm, Gebäude, Bundesprogramm energieeffiziente Gebäude ausgesetzt wurde. Also nicht nur ein Teilprogramm, KfW 55, wo der politische Konsens ist, sondern über Nacht alle Programme. Das hat zu einer großen Verunsicherung geführt. Und ich muss es deutlich formulieren, das war Mist. Das hätte man wirklich, ich kann es nicht anders sagen. Man hätte es vermeiden müssen, weil also ein Unsicherheitsgefühl verhindert Investitionen. Investitionen verhindern Wohnungsbau, also fehlende Investitionen verhindern Wohnungsbau und so weiter und so fort. Deswegen ist es wichtig, dass es da jetzt weitergeht, dass man erstmal die bestehenden Altanträge abarbeitet. Das sind so angeblich um die 24.000 Stück in einem Gesamtvolumen von 14 Milliarden. Und dann merkt man, der Staat kann es auf Dauer nicht durchhalten. Also wir müssen das KfW-Programm überarbeiten. Das sind ihre Steuergelder. Wir können nicht jedes Jahr, also mit allem, was jetzt aufgelaufen ist, wären es dann 20 Milliarden. Wir können nicht jedes Jahr 20 Milliarden in dieses Programm investieren. Deswegen müssen wir es umstricken, dass mit einem Euro möglichst viel erreicht wird. Und das muss jetzt dringend passieren, um Planungssicherheit und Geschwindigkeit aufzunehmen.
Wir haben jetzt das ein oder andere Mal im Nebensatz das Wort Koalitionsverhandlungen gehört. Jetzt können wir vielleicht mal Mäuschen spielen. Was mich mal so persönlich interessieren würde als Bauenthusiast, wir haben jetzt ja ein Bauministerium bekommen, das haben wir auch das ein oder andere Mal schon lobend besungen im Podcast. So hierarchisch gesehen, von der Bedeutung her, an welcher Stelle fühlen Sie sich da so als Baupolitiker, wenn dann die Diskussionen kamen, oder an welcher Stelle durften Sie denn die Ergebnisse vortragen, so nach Innerem und Wirtschaft, oder ist man da ganz hinten dran? Also interessiert mich einfach nur mal, wie wichtig ist Bauen in der Bundespolitik?
Also ich bin ja schon mal sehr, sehr frohen Mutes, wenn bereits Baden das Bauministerium besingen. Da haben wir ja schon mal viel erreicht. Nein, aber ernsthaft. Unserem neuen Bundeskanzler Olaf Scholz ist das Thema wirklich wichtig. Das sieht man auch, dass er Clara Geiwitz zur Bauministerin gemacht hat. Das ist eine enge Weggefährtin von Olaf Scholz. Er selber hat sich auch zu 100% hinter dieses sehr, 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 sehr ehrgeizige Ziel bis zu 400.000 neue Wohnungen pro Jahr gestellt. Es ist ein Ministerium im Aufbau, natürlich immer eine schwierige Phase. Aber allein die Tatsache, dass da jetzt eine volle Ministerin gleichberechtigt mit allen anderen Ministern am Tisch sitzt und die Tatsache, dass Olaf Scholz zu 100% dahinter steht, allein das bringt schon mal richtig Drive in die Sache.
Wenn wir da nochmal ansetzen, was muss konkret jetzt passieren, damit wir mehr Geschwindigkeit in diesen Wohnungsbau hineinbekommen? Sie haben eben schon mal angedeutet, es müssen alle Parteien natürlich zusammenspielen. Wir brauchen die Wirtschaft, wir brauchen die Rahmenbedingungen. Wer muss anfangen? Ja, wo fangen wir an und durchbrechen diesen Kreislauf von Gründen, eben nicht zu bauen oder nicht so zügig unterwegs zu sein in der richtigen Richtung, wie wir das eigentlich gesellschaftlich wollen oder haben müssen?
Ja, wir sind in eine Situation gerutscht, in der jetzt alle gleichzeitig an allen Hebeln anfangen müssen. Es ist, wir haben ja die drei großen Zielkonflikte. Einigermaßen kostengünstiges Wohnen oder CO2-freier Betrieb des Gebäudebestandes und das auch noch schnell. Und diese drei Zielkonflikte müssen wir jetzt in Einklang bringen. Wir beginnen erstmal, ja, das hört sich jetzt blöd an, wenn die Politik wieder einen Arbeitskreis einrichtet, aber wir gründen jetzt, ich bin mir dessen bewusst, aber ich halt trotzdem den Schritt für sehr, sehr richtig, dass wir jetzt das Bündnis für bezahlbaren Wohnraum ins Leben rufen, dass eben alle Akteure nochmal an den Tisch sitzen, und zwar alle politischen Akteure. Man hat ja beim Bauen und Wohnen wirklich das Problem, dass von jeder Ebene irgendwie mit rein regiert wird. Wir gehen sogar so weit, dass wir sagen, die europäische Ebene muss an den Tisch, Bund, Land und Kommunen, und dann eben alle, mehr oder weniger der Horizontale, von dem Bauarbeiter, den Handwerker, über die Industrie, die Planer. Wir müssen Konsens herstellen, dass da jetzt richtig schnell Gas gegeben wird. Und dann werden wir parallel dazu am Regelungsrahmen arbeiten, dass wir eben Baupotenzial heben können.
Also Ich glaube, aus den bisherigen Folgen, Christian, zum Beispiel, ich erinnere mich da an Professor Bock oder auch an das Gespräch mit Herrn Müller vom Hauptverband der Bauindustrie, der Werkzeugkoffer, sowohl bei Planern als auch bei Ausführenden, da ist schon einiges drin, was das auch technologisch helfen könnte. Ich sag mal, Vorfertigung, Modulbau, Robotik, ja. 3D-Druck, BIM, Lean und so weiter. Also ich glaube, es gibt technischerseits von, sag ich mal, Industrie, Ingenieuren, Architekten durchaus Dinge, ich sag mal, wenn man die Fesseln loslässt, dann glaube ich, ist es technisch umsetzbar.
Wir sehen das ja im Moment auch zum Beispiel in den Hilfsprogrammen im Ahrtal, dass doch an der einen oder anderen Stelle die Beteiligten jetzt sehr pragmatisch, schnell Hand in Hand Lösungen produzieren, im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, wenn die Rahmenbedingungen stimmen, dann ist da viel möglich und ist auch sehr viel mehr möglich, einvernehmlich dort voranzugehen. Das ist ja auch ein großes Thema. In unserem Gespräch, Martin, mit Herrn Leupertz haben wir das ja auch gehört. Die Parteien sollen weniger streiten, um mehr bauen zu können. Also das Bauen muss wieder in den Vordergrund rücken. Und das kann man vielleicht ja auch auf das ganze Thema Genehmigungen und Rahmenbedingungen übertragen. Der wahrscheinlich am wenigsten neuralgische Punkt ist die technische Seite. Wahrscheinlich müssen wir diese Rahmenbedingungen so gestalten, dass die Technik ihr Potenzial auch entfalten kann in dem Kontext.
Ja, und das, also da absolut d'accord, auch was Professor Ferger gerade im Nebensatz erwähnt hat. Es gibt schon so viele gute Ansätze, so viele, sagen wir mal, Leuchtturmprojekte. Aufgabe der Politik ist es jetzt, aus diesen Leuchtturmprojekten den nächsten Standard, ja, nicht zu definieren, aber zu ermöglichen. Und das ist genau das, was auch die Rolle der FDP in dieser Regierung ist. Wir müssen ein paar Sachen ermöglichen. Das hat was zu tun, zum Beispiel mit einer fairen CO2-Bilanz über den Lebenszyklus. Also auch die Frage, wie viel CO2 steckt im verbauten Material, über den Betrieb, über die Geschwindigkeit. Also gerade bei, ohne da jetzt Werbung machen zu wollen für eine Art und Weise, aber gerade beim seriellen Holzmodulbau, das ist krass, was da geht. Also wenn man Unternehmen besucht, die sich mittlerweile Profis von BMW holen, damit diese Profis von BMW eine Produktionsstraße aufbauen, wie es in dieser hochautomatisierten Automobilindustrie üblich ist, da sieht man schon, dass sich eine Branche auf einen Zeitenwechsel einstellt. Und da stehe ich als Politiker dann staunend daneben und freue mich. Und dann ist unsere Aufgabe, die Hürden aus dem Weg zu räumen. Und da gibt es ja wirklich noch ausreichend.
Also ich glaube, unternehmerisch muss man sagen, wir brauchen dort im Grunde genommen mehr Ermöglichungspolitik als im engeren Sinne Regelungs- oder Verhinderungspolitik, wenn man so will. Ne? Wir brauchen Rahmenbedingungen, die ermöglichen und die sozusagen entfesseln. Das hast du eben gesagt, Martin, fand ich einen guten Begriff. Und das Potenzial, das eigentlich da ist, dann umsetzen in Bauleistung, ja, und in Produkte, wenn man so will.
Ja, und das werden wir versuchen. Aber was ich immer wieder gemerkt habe bei der Bürokratie, es gibt immer jemanden, der es verteidigt. Und so absurd die Regelung ist, irgendeinen finden sie immer, der es verteidigt. Aber da müssen wir einfach auch konsequent mit Rückgrat durchschreiten und sagen, nee, ich glaube, wenn wir diese eine Regel, suchen Sie irgendeine raus, wenn wir die abschaffen, dann haben wir in der Summe mehr, auch wenn sich irgendeiner darüber beschwert.
Haben Sie sich ein Zeitkorsett angelegt, was diesen Arbeitskreis angeht? Da sind jetzt ja auch viele Köpfe am Tisch, die sicherlich alle für ihre Überzeugungen streiten werden. Wie gelingt es bei Qualität in dem zur Verfügung stehenden Zeitrahmen, das Ziel zu erreichen gemeinsam?
Das war jetzt natürlich wieder kommunikativ ganz schlecht von mir, dass ich selber Arbeitskreis gesagt habe. Also das Bündnis für bezahlbaren Wohnen, das soll wirklich deutlich mehr sein als ein Arbeitskreis. Das werden wir noch in diesem Quartal ins Leben rufen. Und die Hoffnung ist, dass daraus der Nukleus sowohl im pragmatischen, praktischen als auch theoretischen Wissen entsteht über die gesamte Legislaturperiode, besser noch bis in die nächsten Jahre hinein. Also praktisch ein Fachgremium, das jeden einzelnen Schritt der Bau- und Wohnungspolitik begleitet und eben das, was Sie formuliert haben, ermöglichen und entfesseln soll. Damit beginnen wir im ersten Quartal, aber derzeit arbeiten wir gleichzeitig an einem neuen Fördersystem für energieeffiziente Gebäude, an der Reform des Baugesetzbuches inklusive TA Lärm und Bundesemissionsschutzgesetz und an der Aufteilung des CO2-Preises nach Stufenmodell. Also alles, die AFA von 2 auf 3, was jetzt alles sehr schnell kommen soll, was alles Triggerpunkte sind, um Investitionen loszulösen.
An dieser Stelle ein kurzer Hinweis in eigener Sache für diejenigen unter unseren Zuhörern, die sich gerade in ihrem eigenen Unternehmen mit relevanten Zukunftsfragen befassen und die deren Ausgestaltung und die Umsetzung von Lösungen beschleunigt und ergebnisorientiert für den Erfolg vorantreiben wollen. Sprechen Sie gern Martin Ferger für Themen zu Lean, BIM, Digitalisierung und Prozessoptimierung über www.ferga-consulting.de und mich, Christian Haag, zu strategischer Transformation, Strategie, Führung und Sparring für Top-Entscheider über www.christianhaag.de an. Im Rahmen dieses Podcasts, aber auch darüber hinaus, tragen wir gern als Speaker in Präsenz oder online zur Inspiration Ihres Publikums im Rahmen Ihrer Veranstaltungen bei. So oder so freuen wir uns auf und über regen Austausch mit Ihnen und Euch. Nehmt einfach Kontakt zu uns auf.
Wenn man über Baupolitik in Deutschland spricht, so in den letzten Jahren, und dann sich ein bisschen auf Stammtischniveau bewegt, dann kommt immer einer mit Stuttgart 21, dem Berliner Flughafen oder der Elbphilharmonie um die Ecke. Das ist nun mal leider so, aber wenn man, sag ich mal, doch ein bisschen intellektueller dran geht, das Thema Großprojekte ist ja eins, was uns bewegt. Also wir haben mal in einem Gespräch im Podcast, war glaube ich auch mit Professor Leupertz, der gesagt hat, wir müssen uns in Deutschland Großprojekte auch wieder zutrauen, ja, und dann auch durchziehen. Gibt es denn Überlegungen, was man machen kann von politischer Seite oder vom Bund aus, dass oder Großprojekte auch, sag ich mal, sicher, was die Kosten und die Zeit angeht, oder sicherer, ohne dass ich das jetzt polemisch auf diese drei Projekte beziehen will, in Zukunft angehen kann?
Ich möchte erstmal feststellen, das sind alles Projekte, bei denen der Staat verantwortlich war. Also ich glaube, BMW kriegt eine, oder nehmen wir Elon Musk als berühmtes Gegenbeispiel, die kriegen komplexe Bauprojekte dann doch irgendwie besser gelöst, ohne jetzt selber polemisch werden zu wollen. Aber ja, was natürlich hilft, ist die Digitalisierung. Stichwort Building Information Modeling, wo man auch mal schaut, dieser komplett digitale Zwilling, der auch Flüsse, Abläufe, alles Mögliche simulieren kann. Das halte ich für einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Und da werden wir auch schauen, dass wir da möglichst schnell Tempo reinbekommen. Problem ist das falsche Wort, aber wir merken schon, dass in der sehr ausdifferenzierten, teilweise kleinteiligen Baubranche in Deutschland und auch in der Planungsbranche viel Vorbehalte da sind. Oh Gott, jetzt muss ich 10.000 Euro investieren, ich kann das alles nicht, und hast du nicht gesehen. Aber da muss man den Leuten auch mal Angst nehmen. Erstens muss nicht jeder BIM komplett beherrschen, sondern den für sich wichtigen Ausschnitt. Und zweitens werden wir auch auf Bundesebene versuchen, ein Programm aufzulegen, das zumindest auf der Kostenseite hilft, die Digitalisierung aller Beteiligten im Bau voranzutreiben. Und drittens, es wird kommen, so oder so. Am besten schließt man sich jetzt an, dann kann man es noch von Grund auf lernen, man kann es vielleicht sogar beeinflussen, aber wir werden es nicht verhindern können, deswegen müssen wir es nutzen. Und mit solchen, nur als ein Baustein für Großprojekte, mit solchen digitalen Planungsprozessen und Erstellungsprozessen ist natürlich auch mehr Sicherheit in dem ganzen Thema.
Vielleicht ganz konkret nur zu dem Thema BIM und BIM mitmachen, und nicht jeder muss die ganze Klaviatur bedienen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Der hat jetzt nicht viel mit Politik zu tun, will ich an der Stelle aber kurz mal noch einwerfen. Im einen oder anderen Seminar teile ich das den Leuten auch oder versuche es den Leuten in den Kopf zu bekommen, ja. Nämlich, dass wenn der Dachdecker zum Beispiel mit seinem Gesellen später auf dem Dach steht und das iPad in der Hand hat und dabei ein 3D-Modell auf dem iPad anschaut und sagt, okay, guck hier in dem und dem Detail, zoomt dran und sagt und klickt dann auf die Dachpfanne und kann sagen, okay, die und die Pfanne müssen wir bestellen, dann ist das auch schon, dann macht der schon mit bei BIM. Also der muss nicht den High-End-Rechner zu Hause haben mit der kompletten Software und irgendwas modellieren können. Wenn er am Ende nur mit dem Modell mitarbeitet oder vielleicht dann noch einträgt, wann er die Pfanne gesetzt hat, ein Datum, ja, damit später im Betrieb gewusst werden kann, nach so und so vielen Jahren sollten wir die vielleicht austauschen, dann macht er auch BIM mit und dann ist die Hürde gar nicht so hoch. Also das ist ein wichtiger Aspekt, dass es nicht nur dieses Riesengroße gibt, sondern auch einfach das Kleine mitmachen. So wie manche jetzt auch nur einen Plan lesen und andere hochkomplexen Plan erstellen können. Das ist im Prinzip genau das Gleiche. Deswegen, wie Sie gesagt haben, richtig, dass man den Leuten auch vielleicht ein bisschen die Angst nimmt.
Aber auch da, wenn Sie einen Punkt haben, wie die Politik es unterstützen kann, bitte her mit. Weil es ist in der Tat, gibt es da einfach schiefe Vorstellungen davon, was BIM tatsächlich alles ist. Darf ich da einen Punkt noch anwerfen, weil ich so ein Fan davon bin? Wir waren vor Corona, waren wir mit einer Delegation aus Deutschland in Japan und haben uns mal angeschaut, wie machen die Japaner denn das? Die haben ähnliche Probleme wie wir. Es fehlt an allen, es fehlt an Bauland, es fehlt an Ressourcen, es fehlt an Baukapazität und an Planungskapazität. Die sind mittlerweile so weit im digitalisierten Bauantrag, die können auch die Prüfung teilautomatisiert laufen lassen. der Algorithmus checkt den Plan und sagt so, hey, lieber Mensch, ich glaube, da ist kein Fehler drin, kannst du eigentlich freigeben? Oder hey, da verstehe ich was nicht, schau es dir an. Die haben die Bearbeitungszeit zur Genehmigung halbiert und die Kapazitäten trotzdem um 30% noch zusätzlich erhöht. Also die haben 30% mehr in der Hälfte der Zeit geschafft und das ist der Hammer.
Es macht ja Sinn, wenn man von guten Beispielen lernt. Ja, das ist, glaube ich, auch eine Eigenschaft, die wir in Deutschland wieder aktivieren sollten, dass wir branchenübergreifend, bereichsübergreifend voneinander lernen und ein bisschen nach den Best Practices schauen, statt alles selbst erfinden zu wollen. Das kostet nicht nur sehr viel Geld, sondern auch viel Zeit. Und es fehlt einem auch noch, auch wenn die Erfindung gut ist, die Erfahrung, die andere vielleicht schon gemacht haben. Also da mal zu reisen und in die Welt zu schauen und sich dort auch vielleicht Kooperationspartner für Pilotprojekte zu suchen und einfach mal zu schauen, wie können wir sowas hier auf unsere Vorschriften, auf unsere Gegebenheiten adaptieren, ohne es zu kopieren und dann die Probleme, die wir haben, eben auch schneller lösen. Ich glaube, das wird auch eine Fähigkeit sein, die wir entwickeln müssen, ein bisschen von unserem Ego zurückzustellen, dass wir alles selber können müssen und selber erfunden haben müssen. Denn sonst kriegen wir das mit der Geschwindigkeit, glaube ich, nicht hin und wahrscheinlich das Thema mit den Kosten auch nicht. Also wir werden schneller werden müssen, indem wir uns wirklich öffnen gegenüber guten Ideen im Ausland. Sie haben das vorhin auch schon angedeutet, wenn wir uns das Vergaberecht anschauen, auch da ist die Frage, ob wir selbst alles sozusagen überarbeiten oder ob wir uns mal die Beispiele anschauen, wo Dinge in anderen Ländern doch auch ganz klug gelöst sind und diese Länder ja auch leben und bauen und vorankommen mit dem, was sie tun. Haben Sie da Gedanken? Gibt es da Diskussionen, die in diese Richtung gehen?
Ach, Gedanken habe ich viele. Also ich an der Stelle kann ich einfach nur sagen, das, was Sie sagen. Es gibt so viele funktionierende Prozedere außerhalb Deutschlands. Ich habe es noch nicht ganz rausgefunden, warum wir selber immer noch mal das Rad neu erfinden müssen. Und das es erschließt sich mir einfach nicht, dass das Ausschreiberecht ein gutes Beispiel. Wir haben ja regelmäßig Probleme damit. Es ist sehr komplex, ist sehr langwierig, trotzdem noch rechtsstreitsanfällig. Schweizer, Österreicher sind da viel weiter. Energetische Gebäudesanierung. Die nordeuropäischen Länder haben es vorgemacht, wie schnell geht. Ich glaube, Schweden hat 80% oder 90% CO2 im Betrieb reduziert. Copy and paste, das ist keine Schande. Solange das Urheberrecht nicht verletzt ist. Ja. Das war jetzt mal der politisch korrekte Disclaimer dazu. Aber ja. wir können uns einfach wirklich von anderen abschauen, wie es funktioniert und dann darüber diskutieren, ob wir es implementieren können, das System, oder nicht. Aber wir schauen ja viel zu wenig über den Tellerrand. Und das, wenn ich offen sagen darf, nervt mich in Deutschland.
Ich meine, wir haben es ja auch hier in der Vergabe. Das Thema Nebenangebote ist ja auch so ein großes Thema im öffentlichen Bereich. Wie ist da die Blickrichtung für die Zukunft?
Nebenangebote? Entschuldigung. Ich hatte gerade einen kurzen Aussetzer.
Ja. Naja, wir haben ja in der Regel, Martin, wenn du das vielleicht nochmal technisch genauer erklären magst.
Wir haben ja oft die Thematik, wir hatten es auch schon in der einen oder anderen Gespräch auch schon mal gehabt, dass beispielsweise im Straßenbau was ausgeschrieben ist, wo zum Beispiel Natursteinschotter ausgeschrieben ist, der verwendet werden soll. Und dann sind Nebenangebote, wie zum Beispiel von Recyclingmaterial oder noch andere, sag ich mal, noch in Anführungszeichen abgefahrenere Nebenangebote auch im Hochbau, dass man vielleicht mal ein komplett anderes Bauverfahren oder andere Baustoffe, sind dann oft aus vergaberechtlichen oder aus irgendwelchen Zwängen nicht zugelassen. Es hat in letzter Zeit eher zu als abgenommen. Also diese Angst vor Nebenangeboten, was für mich auch ein bisschen gleichzeitig eine Bremse für Innovation natürlich ist, weil dann natürlich gerade die mittelständischen Unternehmen sagen, gut, solange in den Ausschreibungen keine innovativen Dinge gefordert werden und ich sie nicht nebenbei anbieten darf, habe ich keine Kapazitäten, mich damit zu beschäftigen. Das ist, glaube ich, schon ein Thema.
Ja, absolut. Digitalisierung in Deutschland können wir auch lang drüber diskutieren. Nee, absolut, bin da voll dabei. Wir haben, ich glaube, zwei Sachen, die uns da wirklich immer wieder auf die Füße fallen. Erstens ist es die Aversität, sagen wir, des Staates oder vielleicht des Beamten, Verantwortung zu übernehmen. Man will da auch nicht mal was zulassen. Ja, jetzt können auch wieder die Millionen Beamten sich über mich aufregen. Es ist auch vollkommen legitim. Aber also wir müssen da auch als Staat mutiger sein. Es ist mal okay, wenn man sagt, wir machen das jetzt und man übernimmt ein Restrisiko. Immerhin arbeitet man für die größte Organisation, den deutschen Staat. Und der zweite Punkt ist, das, was Sie auch erwähnt haben, Herr Professor Ferger, das Thema Innovation kommt bei Ausschreibungen viel zu kurz. Das haben wir schon immer so gemacht, also machen wir es wieder so. Das ist aber kein Weg in die Zukunft und damit stehen wir ein bisschen auf Kriegsfuß. Offen formuliert, aus dem Nähkästchen geplaudert, wir haben versucht, die Innovationsausschreibung und die Funktionsausschreibung in den Koalitionsverhandlungen ein bisschen zu pushen. Gab es aber viele Vorbehalte, weil man auf der einen Seite Angst hatte, dass es zulasten vielleicht der regionalen Wirtschaft geht, wobei ich das gar nicht so sehe. Also wenn ich mir anschaue, wo viele Innovationen herkommen, dann sind es in der Tat die mittelständischen Unternehmen, die plötzlich einen Recyclingkreislauf für Ziegel an den Start bringen oder Ziegel mit Holzwolle füllen und so weiter und so fort. Also die brauchen eigentlich gar keine Angst haben und es gab Sorgen, dass es eben nicht rechtssicher ist, wenn wir versuchen, das zu formulieren. Aber da, ich mal ganz ehrlich, wir sind der Bundestag, ja, wir legen das, also wir setzen das Recht. Da brauche ich doch keine Angst haben vor Rechtssicherheit, die kann ich ja selber herstellen. Und also da gehen Diskussionen auf Abwege, wo ich manchmal daneben sitze und mir denke so, boah, über was reden wir hier gerade?
Ja, man muss ja sagen, man hat ja mal eine Zeit lang versucht mit dem Hebel oder dem Thema PPP, das so ein bisschen auf die Straße, gerade im Straßenbau zu bringen, dass man gesagt hat, ja, wenn die dann selber dafür verantwortlich sind, für Erhalt und Betrieb, die Firmen, dann sind die natürlich interessiert daran, innovative Dinge einzubauen. Gut, das Problem war, dann wurde das Geld so billig für den Staat, dann war jetzt dann PPP nicht mehr überall so interessant. Also das ist ja schon, man hatte ja eigentlich viel mit viel mehr PPP gerechnet, bevor der Staat quasi das Geld, Entschuldigung für die Formulierung, hinterhergeschmissen bekommen hat. Und ja, eigentlich ist es ja schade, dass ich so ein Konstrukt aufbauen muss, um Innovation zu fördern. Ja, jeder, der mal in einem großen Baukonzern gearbeitet hat, weiß, wie viel Vorbereitungsarbeit rein rechtlich so ein PPP-Projekt ist, ja, dass man eigentlich so einen komplexen Rahmen braucht, um Innovationen nach vorne zu treiben. Das muss eigentlich ja der Staat selber wollen.
Ja, absolut. Und irgendwie habe ich das Gefühl, der Staat hat immer Angst, dass er über den Tisch gezogen wird. Ich finde, das stimmt nicht immer, aber es ist ja also so komplex alles, wie Sie sagen, man braucht ja wahnsinnig viel Zeit, um das rechtssicher und das vorzubereiten etc., weil auch jede kleinste Eventualität abgesichert werden muss. Problem bei PPP, und das ist die Art und Weise, wie wir in Deutschland diskutieren oder debattieren, dann gehen mal 2-3 Projekte in die Hose. Das liegt ja einfach in der Natur der Sache, es klappt ja nicht immer alles. Dann sind 2-3 PPP-Projekte in die Hose gegangen, da hat der Staat auch Geld verloren und schon wird das große Fragezeichen an das gesamte Konstrukt rangeklebt. Und das ist natürlich auch falsch. Also Scheitern und Risiko gehört ja zum Leben dazu. Und in dem Moment, in dem Deutschland immer so tut, als müsste es 100% sicher, fail-safe, alles garantiert zum Erfolg führen, verzetteln wir uns in den Kleinigkeiten und kommen nicht voran. Und da braucht es einfach wieder mal ein bisschen mehr Mut und ein bisschen mehr, ja, jetzt sage ich es halt doch als Freier Demokrat, ein bisschen mehr Freiheit, auch mal was zu wagen. Weil im Endeffekt, ich meine, wir sind ja weit gekommen als Deutschland, aber momentan verlieren wir uns echt den Zettel ausfüllen.
Also ich glaube auch die Lösungen für die Zukunft, die brauchen ein wenig unternehmerischen Mut und das bedeutet ja immer, dass ich versuche, eine hohe Wahrscheinlichkeit herzustellen, dass das, was ich vorhabe, funktioniert, dass ich aber natürlich eben auch aus den Fehlern und Misserfolgen lerne, ohne gleich das Gesamte in Frage zu stellen. Und ein wenig mehr unternehmerischer Geist für den Staat wird wahrscheinlich notwendig sein, um viel dieser Herausforderungen in der Zeitschiene und auch in dem Innovationsgrad, den wir hier jetzt gerade diskutiert haben, dann eben auch zu ermöglichen und sicherzustellen.
Eigentlich, wenn ich das einmal sagen darf, für mich in meinem Mindset, der Staat muss ein Ziel definieren, zum Beispiel spart CO2. Wie? Ist eigentlich scheißegal. Wie ist eigentlich völlig egal. Hauptsache, man spart CO2. Wenn man es erreicht hat, gibt es eine Belohnung. Dazu müssen wir Mindeststandards festlegen, damit es nicht völlig kreuz und quer geht. Aber eigentlich ist doch der Weg dorthin, die einzelnen Maßnahmen, nicht Aufgabe des Staates. Ziel, Belohnung oder Fördern und Fordern und Standards, das ist Aufgabe des Staates.
Absolut richtig. Sonst verhebt man sich im Mikromanagement und das ist das auf jeden Fall das Gegenteil von schnell am Ende.
So, und jetzt sind wir bei Corona gelandet, oder?
Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Das Thema sparen wir aus, denn auch da brauchen wir, glaube ich, innovative Lösungen und Ziele. Aber das bringt uns jetzt im Thema Bauen wahrscheinlich auch nicht weiter. Wenn wir mal nach vorne schauen, Ihre Zeit im Bundestag, Sie sind ja schon eine Weile auch dabei und jetzt wieder neu dabei sozusagen oder verlängert dabei. Wie fällt so Ihr Urteil aus, wenn Sie mal zurückschauen und sagen, was nehme ich für mich für die nächste Zeit daraus mit? Was sollte vielleicht auch insgesamt die Institution Bundestag und Staat mitnehmen für die nächsten Jahre? Denn wir haben ja jetzt die Chance, im Grunde doch die Weichenstellung für die Zukunft etwas anders vorzunehmen, als wir den Weg bis hierhin gegangen sind. Was sollte anders laufen? Was könnte besser laufen? Wenn Sie drei Dinge verändern könnten, was würden Sie für die Zukunft, welche Stellschrauben würden Sie drehen?
Der Bundestag ist viel zu groß. Das geht zwar jetzt vom Bauen und Wohnen weg, aber wir sind 736 Abgeordnete, also eine absurde Größe, was man von außen gar nicht wahrnimmt. Wenn das Plenum voll besetzt ist, dann müssen mittlerweile Klappstühle reingestellt werden, weil die Bestuhlung nicht reicht. Also der Bundestag ist viel, viel, viel zu groß und viele Köche verderben den Brei und machen es langsam. Es stimmt halt einfach. Das zweite Thema wäre wieder mal Pragmatismus lernen. Es muss nicht immer alles 100% perfekt sein. Es gibt gute Ideen an anderen Ecken und Enden und man kann es mal pragmatisch machen. Und das Dritte, ja, jetzt wird es aber ein bisschen vielleicht in den Ohren mancher naiv, aber ich meine, mein Arbeitsvertrag ist begrenzt. Ja. Alle 4 Jahre muss ich mich um die Verlängerung meines Arbeitsvertrags bewerben. Das führt dazu, dass viele Abgeordneten sich von der Sache, vom Argument lösen und eher der beliebten Meinung hinterherlaufen. Also die Abgeordneten, die wieder unabhängig im Geist sind und gerade im Kreuz, da, jetzt gehe ich auf dünnes Eis, aber da würde ich mir schon wünschen, dass man sagt, okay, gut, wir sind frei gewählte Abgeordnete, wir sind selbstständig, wir wissen, was wir können, wir sind zwar Teil einer Partei und damit eines groben Rahmens, aber de facto müssen wir gerade stehen und wir kämpfen um die beste Lösung, nicht um die beliebteste Lösung. Ich meine, jetzt sind wir zwar vom Bauen und Wohnen weg, aber das wären die drei großen Themen, die uns wirklich bei der Debatte im Bundestag bremsen.
Wir können das ja gerne nochmal aufs Bauen zurückholen, Herr Fürst. Wenn wir das jetzt spiegeln auf das Thema Bauen, was sind die drei Punkte, die da jetzt passieren müssen, wenn wir mal diese Grundgedanken im Hinterkopf behalten?
Ja, das, was ich bereits gesagt habe, der Staat zieht sich aufs Ziel zurück, übernimmt die Maßnahmen, überlässt die Maßnahmen und die Lösungen den Fachleuten, den Planern, den Unternehmern, den Entwicklern. Das zweite ist Geschwindigkeit. Wir haben uns versprochen, dass wir die Genehmigungsphase halbieren. Das ist das ehrgeizigste Programm, das ich jemals irgendwo gelesen habe. Und das dritte ist, diese Potenziale, die in uns schlummern. Ich meine, wir sind ja gut, ja, wir können ja was, dass wir die endlich mal rauslassen. Dass wir die gute Idee nicht nur bewundern, sondern versuchen, so zu fördern, dass sie zu einem neuen Standard wird. Jetzt kommt da viel Idealismus mit rein, aber wir sind gut, wir müssen es nur in die Breite bringen. Und da sind die Stellschrauben im Regelungsrahmen noch nicht optimal genutzt. Grundsätzlich, wer CO2 emittiert, egal an welcher Stelle, muss dafür zahlen. Also das Einpreisen der CO2-Kosten, egal wo, im Baustoff, im Betrieb, halte ich für goldrichtig. Und dann muss aber auch die pragmatische Lösung möglich sein und nicht eine vorgeschriebene staatliche Lösung.
Also wir hören durch die Bank weg, es gibt viel zu tun. Ich höre auch raus, dass man sich durchaus ambitionierte Ziele gesetzt hat. Und Christian, ich glaube, wenn man zum Beispiel auch die Gespräche mit Verbandsvertretern oder auch Unternehmern sich in Erinnerung ruft, es sind ja viele Themen da, die auch brennen. Ja? Und ich glaube, das Thema Geschwindigkeit ist da ganz, ganz wichtiges und auch dieses Lösen von Fesseln, das technische Know-how. Und da bin ich immer absolut von überzeugt, wir haben in Deutschland extrem gut ausgebildete und gut befähigte Leute in der Planung und im Bauen und auch im Betrieb. Also ich glaube, da machen uns wenige Länder was vor, was die Qualität der Baufachleute angeht. Wenn die das dann auch umsetzen dürfen und können, glaube ich, können dann andere wieder bei uns gucken, was Best Practice in Deutschland sein kann.
Das wäre schön.
Ich finde auch das heutige Gespräch auch in der Reihe mit vielen anderen Gesprächen, genau an dem Punkt, Martin, den du gerade angesprochen hast, zeigt mir nochmal, dass ja doch das Ziel, Herr Fürst, was Sie gesagt haben, wir wollen schnell vorankommen, wir wollen Dinge umsetzen, auch wenn es unterschiedlich formuliert wird, im Grunde im Geiste bei all unseren Gesprächspartnern, welche Facette auch immer sie vertreten, vorhanden ist. Also das macht mich hoffnungsfroh, dass doch die Blickrichtung zumindest mal die gleiche ist bei sehr, sehr vielen und auch das Bewusstsein für die Themen und Probleme sehr, sehr ähnlich ist. Das macht doch hoffnungsfroh, dass in der Verbindung all dieser dann irgendwo auch die Lösungen in die Umsetzung kommen mögen. Ja. Herr Föst, was ist denn die Zeitschiene, wann wir wieder miteinander reden müssen und schon ein Großteil der großen Vorhaben umgesetzt sein wird oder auf dem Weg sein wird?
Doch,
natürlich. Ein bisschen Druck für die Kollegen aufbauen.
Ja, sehr gut. Druck halte ich für notwendig und richtig. Nachdem dieses Gespräch sehr viel Spaß macht, würde ich jetzt meine eigene Frist kurz setzen. Nein, also wir werden die wichtigsten Gesetzesvorhaben sicherlich 2022 auf den Weg bringen, bis sie dann die Wirkungen entfalten. Es dauert ja, bis es dann alles angekommen ist, bis es durchsickert, bis es wirkt, wird sicherlich Zeit vergehen, aber lass uns in dem Jahr nochmal Bilanz ziehen. Ich bin frohen Mutes, weil der Geist auch in den Ampel, in den regierungstragenden Fraktionen, in der Ampel eigentlich passt, wie Sie es gesagt haben. Im Ziel macht keiner, also das Ziel ist für alle gleich und auch bei den Maßnahmen dorthin haben wir als Regierung ein paar Gemeinsamkeiten gefunden. Deswegen, lass uns in einem Jahr Bilanz ziehen und dann schonungslos mich messen an dem, was ich heute gesagt habe, weil das ist nämlich auch ein wichtiger Punkt. Politik muss Verantwortung übernehmen. Das sehe ich leider oft zu selten.
Herr Föst, vielen Dank für das inspirierende Gespräch. Fühlen Sie sich eingeladen und fühlen wir uns alle zumindest schon mal im Geiste verabredet für einen dann sinnvollen Zeitpunkt im kommenden Jahr. Vielen, vielen Dank und wir wünschen viel Erfolg und gutes Gelingen in der Umsetzung für die ambitionierten Ziele.
Gerne. Servus zusammen.
Vielen Dank. Vielen Dank auch von meiner Seite.
Dankeschön.
Servus.
Vielen Dank an Sie und euch fürs Zuhören bei Zukunft bauen, dem Zukunftspodcast für die Bauindustrie. Wenn euch der Podcast gefällt, würden wir uns über eine Bewertung freuen und natürlich darüber, wenn ihr den Podcast bei einem Podcast-Provider eures Vertrauens abonniert. Wir freuen uns auf ein Wiederhören. Bis bald.